Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Große Entschuldigung von Facebook. In mehreren Tageszeitungen. Eine ganze Seite mit der Unterschrift von Mark Zuckerberg, der in dieser Anzeige schreibt, dass ihm das alles sehr leid tut, der Datenmissbrauch rund um Cambridge Analytica. Das ist okay, der Mann kann sich entschuldigen, nur was machen wir denn jetzt damit? Also wie gehen wir User mit unseren Daten und Facebook am besten um? Ist Konto stilllegen sinnvoll? Die App direkt löschen, ist das sinnvoll? Ja, sagt Kerstin Demuth von digitalcourage.de im Podcast vom Update am Dienstag, den 27. März. Und sie wird euch auch erklären, warum sie das sinnvoll findet. Apple hat ein neues Rollstuhl-Emoji vorgeschlagen und David Lebusa findet es, naja, also er findet, das könnte man noch besser machen. David ist Extremsportler, Rollstuhlfahrer und er wird uns erklären, warum ihm die Details bei diesem Emoji so wichtig sind. Außerdem wollen wir wissen, wie läuft es eigentlich, wenn Diplomaten das Land verlassen müssen? Schätzungsweise mehr als 100 Kreml-Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter aus 12 EU-Ländern, den USA, Kanada, Ukraine, Australien, müssen raus. Aber wer bestimmt eigentlich, wer von denen tatsächlich gehen muss? Antworten gibt's in dieser Ausgabe vom Update. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern Nachmittag, ungefähr 15 Uhr in Peking im Bahnhof. Klar, da kommen Züge rein, sonst wäre es ja kein Bahnhof, ne? Nur der Zug, der da gestern eingefahren ist, der wirkte etwas, naja, aus der Zeit gefallen. Kam aus Richtung Nordkorea, ist eingefahren, ganz viel Polizei am Bahnhof. Und angeblich soll in diesem leicht antiquierten Zug der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un drin gesessen haben. Ein geheimer Staatsbesuch in Peking. Johannes Döbbelt, du hast dir diesen Fall und auch andere Geheimtreffen zwischen Politikern mal genauer angeschaut. Aber erst nochmal zurück zu Nordkorea und China. Warum sollte Kim Jong-un denn ausgerechnet mit dem Zug nach Peking rüberfahren?
Ja, ist schon seltsam, ne? Also mit dem Flieger dauert das von Pyongyang nach Peking nur 2 Stunden. Mit dem Zug natürlich deutlich länger. Könnte aber tatsächlich Kim Jong-un im Zug gewesen sein. Denn auch schon sein Vater, Kim Jong-il, ist früher mit dem Zug nach China für Geheimbesuche gefahren, weil er nämlich Flugangst hatte. Und der Zug, der jetzt in Peking beobachtet wurde, der soll eben ein ziemlich alter Zug gewesen sein, hast du ja gesagt. Grün übrigens mit gelben Streifen. Und so ähnlich sah auch der Zug aus, mit dem Kim Jong-il, also sein Vater, vor ein paar Jahren zum letzten Mal in China war. Offiziell bestätigt ist das alles nicht, weder aus China noch aus Nordkorea, aber einige Medien verweisen auf diplomatische Kreise, aus denen sie jetzt von Kims Reise erfahren haben wollen.
Gut, also wer auch immer da jetzt in diesem Zug gesessen hat, warum sollten sich denn überhaupt Vertreter beider Staaten so heimlich still und leise treffen? Wieso machen die das nicht ganz offiziell? Könnte man ja auch hingehen und sagen, Pressekonferenz und das ganze Shishi.
Ja, also erstmal, weil Diktator Kim Jong-un sonst nie auf Staatsbesuche in andere Länder fährt. Der ist ja seit 2011 an der Spitze da, hat seitdem aber noch nicht eine offizielle Reise gemacht ins Ausland. Und für China wäre so ein offizielles Treffen auch heikel, weil China sich in letzter Zeit eigentlich eher gegen Nordkorea gerichtet hatte. Wegen der ganzen Raketentests von Kim Jong-un. China hatte dann auch Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Wenn es jetzt aber tatsächlich wieder so eine Annäherung zwischen China und Nordkorea geben sollte, wäre das auf jeden Fall ein großer Erfolg für Kim Jong-un.
Gibt es denn sowas öfter, dass sich Staatschef oder andere Diplomaten zu geheimen Treffen verabreden?
Ja, also wir erfahren natürlich nicht von allen, weil sie ja geheim sind. Aber ja. Einige werden dann im Nachhinein bekannt. Manche Geheimtreffen finden zum Beispiel am Rande von so offiziellen Veranstaltungen statt. Beispiel Olympische Winterspiele in Südkorea. Da war eigentlich ein geheimes Meeting zwischen den USA und Nordkorea geplant. Und zwar zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der Schwester von Kim Jong-un. Die mischte auch mit in der Diplomatie. Hat Nordkorea dann aber in letzter Minute noch wieder abgesagt, das Ganze. Beim G20-Gipfel in Hamburg, vergangenes Jahr, erinnerst du dich, sollen sich Trump und Putin nach dem offiziellen Treffen noch ein zweites Mal geheim unter 4 Augen unterhalten haben. Worüber weiß allerdings niemand, haben sie nicht gesagt. Ich habe über das Thema heute auch nochmal gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Und der sagt, diese geheimen Verhandlungen, die gibt es oft auch dann, wenn man vorher nicht so genau weiß, was am Ende dabei rauskommt.
Auf der anderen Seite kann es sein, dass man nicht weiß, welches Ergebnis diese Gespräche wirklich bringen. Und Ergebnisse, die in der Öffentlichkeit scheitern, das ist immer ungut für Regierungen. Deswegen spricht man im Verborgenen so lange, bis man weiß, da kommt was bei rum.
Gibt es denn auch Beispiele, wo solche geheimen Gespräche am Ende richtig was bewirkt haben, wo dann wirklich was bei rumgekommen ist?
Ja, also eines der bekanntesten Beispiele aus den letzten Jahren sind die Gespräche zwischen den USA und Kuba. Seit Anfang der 60er Jahre gab es da ja keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Es gab aber auch schon früher immer mal wieder so Geheimgespräche zwischen den USA und Kuba, waren aber nie so besonders erfolgreich. Erst 2013, also vor 5 Jahren, hat sich das Ganze dann geändert. Da haben sich Diplomaten der beiden Staaten etliche Male getroffen, erst in Kanada und dann im Vatikan, alles unter strengster Geheimhaltung.
Warum im Vatikan?
Habe ich mich auch gefragt, das war, weil Papst Franziskus damals vermittelt hat, also zwischen den USA und Kuba. Beide Seiten haben ihn hinterher sehr gelobt für seinen Vermittlungsjob, hat er wohl gut gemacht, offenbar. Das Ganze hat insgesamt 1,5 Jahre gedauert. Dann wurde es ja veröffentlicht, dass es da die Beziehung gibt. Obama und Raúl Castro haben sich getroffen. Die USA haben die Sanktionen gegen Kuba gelockert. Gibt jetzt auch wieder Botschaften von Kuba in den USA und umgekehrt. Und ja, das war alles schon ein ziemlicher Erfolg für die Beziehung, kann man sagen. Donald Trump hat das Ganze dann aber übrigens im vergangenen November wieder so ein Stück weit zurückgedreht und die US-Sanktionen gegen Kuba wieder verschärft.
Geheime Treffen zwischen Staatschef oder Diplomaten verschiedener Länder gibt es immer mal wieder und bei manchen kommt sogar richtig was bei rum. Infos dazu und Hintergründe von unserem Reporter Johannes Dabbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich meine Blitzkarriere. Innerhalb von, Achtung, 9 Minuten ist Martin Sellmeier EU-Generalsekretär geworden. So, Martin, wer? Martin Sellmeier, der war Kabinettschef davor vom EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und innerhalb von 9 Minuten hatte er einen neuen Job. Sellmeier ist jetzt der Chef seit Februar, Mitte Februar von rund 32.000 Beamten der EU-Kommission. Nicht schlecht. Nur wie er das geworden ist, dieses Verfahren, dazu gibt es viel Kritik in Brüssel, vor allen Dingen an Günther Oettinger, denn der ist als EU-Kommissar fürs Personal verantwortlich und heute sollte er dieses Verfahren im Haushalts- und Kontrollausschuss erklären. Unser Korrespondent in Brüssel ist Thomas Otto und der kann uns mehr dazu sagen. Thomas, was ist denn jetzt die eigentliche Kritik daran, dass Sellmeier diesen hohen Posten bekommen hat?
Ja, ich glaube, die Kritik ist gar nicht mal irgendwie, dass er diesen Posten bekommen hat, sondern wie er dazu gekommen ist. Denn eigentlich hat er sich beworben für den Stellvertreter des Generalsekretärs. Am 20. Februar hat die Kommission die Kommissare dann, die 28, darüber entschieden. Er ist sozusagen von Juncker vorgeschlagen worden, wurde dann bestätigt. Daraufhin hat der bisherige Generalsekretär auf einmal sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Die Kommissare waren völlig überrascht und wurde Sellmeier vorgeschlagen als Generalsekretär und wurde dann auch bestätigt. Hat also 2 Karrieresprünge in einem gemacht. Und nun ist die Frage, ist das überhaupt rechtmäßig? Hätte das nicht ausgeschrieben werden müssen, dieser höchste Beamtenposten? Die Kommission sagt, wir haben da alle Regeln geradezu religiös befolgt. Kann man sich drum streiten, ob das stimmt. Die Frage ist auch, Sellmeier und Juncker wussten angeblich von diesem Rücktrittswunsch des Generalsekretärs. Ist das nicht ein Interessenskonflikt? Hätte man da nicht informieren müssen? Ist das überhaupt rechtmäßig gewesen? Haben sich die Kommissare da auch nicht überrumpeln lassen? Und wenn man mal guckt, die Sitzung begann 9.30 Uhr und 9 Minuten später wurde die Einleitung zur Pressekonferenz verschickt. Also das sieht alles danach aus, dass das eine geplante Aktion war und dass es eigentlich das eigentliche Ziel war, Sellmeier zum Generalsekretär zu machen.
Der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, der sagt ja eben, also der Sellmeier, der ist einfach total geeignet für diesen Posten. Warum denn? Was ist das für ein Typ? Was qualifiziert ihn?
Also, dass er qualifiziert ist, daran zweifelt ja auch kaum jemand. Sellmeier ist Jurist, 47 Jahre alt, soll politisch so in Richtung CDU, CSU stehen, hat aber wohl angeblich kein Parteibuch, gilt als absoluter EU-Experte, gilt als Arbeitstier, gilt als hochintelligent. Also fachlich hat der Mann das sicherlich auch alles drauf, das bezweifelt kaum jemand, aber er wird halt oft und wahrscheinlich auch nicht ohne Grund mit negativen Attributen versehen. Machtmensch, durchsetzungsfähig, effizient, aber eben auch hemdsärmlicher Umgang, brutal. Manche nennen ihn auch das Monster. Das ist schon ziemlich hart. Es gibt da viele Geschichten, zum Beispiel über die ehemalige Kommissarin Georgieva, die zurückgetreten sein soll, weil sie die Nase voll hatte davon, dass Sellmeier sich in alle Angelegenheiten der Kommissare einmischt. Angeblich hat Sellmeier damals Informationen über ein Dinner von Juncker und Theresa May durchgestochen, woraufhin Theresa May in der Presse dann ganz schlecht aussah. Dafür hassen die Briten ihn. Es gibt eine Anekdote von einem Spiegel-Korrespondenten, da fühlte sich Sellmeier in einem Porträt falsch dargestellt, hat den Korrespondenten später getroffen und gesagt, wenn ich dich damals schon getroffen hätte, hätte ich dir in die Fresse gehauen. Arschlöcher machen Arschlochjournalismus, du wirst von mir nie wieder irgendeine Information bekommen. So wird er zitiert. Ja, jetzt kann sich jeder, glaube ich, selber ein Bild machen.
Dann lass uns noch mal gucken, den Job, den er eben dann jetzt innehat, also Generalsekretär der EU-Kommission. Wo steht er denn dann jetzt in der Hierarchie?
Der steht ganz oben, ist der oberste Beamte und damit Chef von 32.000 Mitarbeitern. Und sein Job wird eben sein, die Verwaltung zusammenzuhalten. Die Kommission besteht ja aus über 40 Generaldirektionen und Diensten. Und deren Arbeit muss er jetzt koordinieren und eben dafür sorgen, dass dort die ganzen Prozesse, die Entscheidungsverfahren auch funktionieren. Also im Grunde genommen hält er ja die Arbeit der Kommission zusammen.
Martin Sellmayr ist der EU-Generalsekretär. Dass er das fachlich kompetent hinbekommt, daran zweifelt niemand, nur wie er diesen Job bekommen hat. Daran gibt es heftige Kritik. Wie die aussieht, das hat uns unser Korrespondent in Brüssel erklärt, Thomas Otto.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, und da kommt die kleine süße Quietsche-Ente in eurer Badewanne immer so niedlich rüber. Stimmt alles nicht. Ein böses Biest ist die Quietsche-Ente. Und warum, das erfahrt ihr jetzt von Raphael Krämer in unserem Best of Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Forscher aus der Schweiz und den USA haben die neue Keimschleuder in unserem Badezimmer ausgemacht, die Badeente. Die Erkenntnis ist vielleicht nicht ganz unerwartet. Die Forscher kommen aber zu dem Ergebnis, dass kaum ein Ort in unserem Bad idealer für Bakterien ist, durch die Kombination warm, feucht und Billigplastik. Sie haben in ihrer Studie Badespielzeug aufgeschnitten und Bakterien und Pilze auf der Innenseite untersucht. Dabei bekamen Kinder fabrikneue Badeenten 11 Wochen lang zum Spielen. In einer Kontrollgruppe wurden aber auch Badeenten in sauberes Wasser gesetzt und in benutztes Badewasser, aber ohne Kind. Am Ende waren alle Spielzeuge dicht von Keimen besiedelt, aber die im richtigen Einsatz ganz besonders. Bei ihnen machten die Forscher bis zu 75 Millionen Zellen pro Quadratzentimeter aus. Dazu gehörten verschiedene Pilze, aber auch Krankheitserreger wie Legionellen oder auch ein Krankenhauskeim. Badewasser und Schmutz sind dabei nur eine Zutat, um Keime zum Wuchern zu bringen. Wichtigste Nährstoffquelle sind die Enten selbst. Ihr Billigplastik setzt oft Kohlenstoff frei, den die Bakterien verarbeiten. Berlin ist am meisten im Kino, Nordrhein-Westfalen eher im Fernsehen. Ein Medienforschungsinstitut aus Dortmund hat im Auftrag der NRW-Landesregierung ausgewertet, wo in Deutschland am meisten gefilmt wird. Berlin liegt in dem Bundesländervergleich bei den Kinoproduktionen vorn. 36% der Aufnahmen in Deutschland werden da gemacht. Dann kommen Bayern und NRW auf Platz 2 und 3. Nordrhein-Westfalen ist, was Fernsehen angeht, auf Platz 1. Gemessen an den Produktionen pro Minute kommt das Bundesland auf allen Anteil von mehr als 40%. Allerdings sind hier nur Auftragsproduktionen erfasst. Was die Fernsehsender selbst machen, ist nicht berücksichtigt. Laut Studie ist vieles von den Produktionen fürs Fernsehen Billig-Entertainment. Dazu gehören Doku-Soaps, Spiel- und Talkshows. Sie machen fast die Hälfte der Produktionen aus. Ein Elefant, der scheinbar raucht. Forscher aus Indien haben lange gerätselt, was es damit auf sich hat. Ein Umweltschützer hatte in einem Wald ein Video aufgenommen. Darauf ist ein Elefant zu sehen, der Schwaden ausstößt. Die sehen aus wie Zigarettenrauch. Tatsächlich ist es Asche, die der Elefant vom Waldboden einsaugt und wieder ausstößt. Ein Verhalten, das aus Sicht von Biologen völlig ungewöhnlich ist. Das Video gilt daher als einzigartig. Forscher vermuten jetzt, dass der Elefant Holzkohle gefressen hat und die Asche darauf vorher weggepustet hat. Das könnte den Tieren medizinisch weiterhelfen, da Kohle Gifte bindet. Ein ähnliches Verhalten wurde auch schon bei Affen beobachtet.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Riesenteil, damit es auch möglichst viele sehen. Also eine ganze große Seite. Unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Facebook versucht sich zu entschuldigen. Ich lese euch jetzt nicht den ganzen Anzeigentext vor, den die da rausgehauen haben, aber da steht eben unter anderem drin, dass dieser Datenmissbrauch durch Cambridge Analytica ein Vertrauensbruch war und Mark Zuckerberg hatte selber unterschrieben, dem tut das sehr leid. Was machen wir denn jetzt am besten? Also damit meine ich nicht, ob wir die Entschuldigung annehmen oder nicht, sondern Wie gehen wir User denn jetzt um mit unseren Daten auf Facebook? Was machen wir am besten? Ich habe nachgefragt bei einer Frau, die sich hauptberuflich mit Datenschutz beschäftigt, sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt. Ist ja sowieso immer irgendwie dann doch eins am Ende. Sie arbeitet bei digitalcourage.de. Das ist ein Verein, der sich für die Grundrechte und Datenschutz einsetzt. Und es ist Kerstin Demuth. Kerstin, die erste spontane Reaktion bei einigen Menschen vergangene Woche war ja, Facebook-App auf jeden Fall löschen, Konto deaktivieren oder am besten ganz löschen, Hashtag delete Facebook. Was bringt das denn eigentlich, außer aktionistisch zu sein?
Tatsächlich bringt das sehr viel, vor allem, dass jetzt mehr Leute darüber nachdenken. Denn man muss sich schon darüber klar sein, wenn man ein Facebook-Konto hat, dann kann man nicht verhindern, dass auch unverschämt viele Daten an Facebook fließen und an kooperierende Unternehmen.
Aber von Facebook-Seiten oder auch wenn ich mal gucke, was ich so in meinen Privatsphäre-Einstellungen alles einstellen kann, ich meine, ich bin ja schon dazu in der Lage, bestimmte Informationen über mich auch nicht rauszugeben.
Man kann Einstellungen verändern und ich würde auch nicht sagen, irgendwer muss jetzt irgendwie sein Facebook-Konto löschen. Es sollte einem aber klar sein, welches Risiko man dabei eingeht. Es ist eine riesige zentrale Datensammlung, die auch mit anderen verknüpft wird. Die Daten werden weiterverkauft. Man kann sich darauf einlassen, aber Privatsphäre und Facebook sind nicht miteinander kompatibel. Da muss man dann wissen, dass man in jedem Fall sich freiwillig gläsern macht.
Aber über Facebook läuft ja mittlerweile ja auch sehr viel Kommunikation ab. Also ich denke jetzt mal nur allein so an den Messenger, ist halt super praktisch. Man setzt sich hin, kann so in Echtzeit irgendwie mit dem anderen halt chatten. Ist Verweigerung wirklich die Lösung oder müsste man nicht woanders ansetzen? Nämlich indem man zum Beispiel sagt, Facebook hat so eine Infrastruktur im Endeffekt ja auch aufgebaut für Kommunikation. Müsste man Facebook nicht ganz anders bewerten?
Naja, das Schöne ist, es gibt Alternativen zu Facebook. Also es gibt jetzt schon freie und offene Software, die man benutzen kann. Zum Beispiel ein guter Kompromiss zwischen einer soliden Privatsphäre, aber auch noch einer Alltagstauglichkeit, dass ich mich nicht tagelang damit auseinandersetzen muss für einen Messenger, wäre zum Beispiel Signal. Das ist jetzt schon in App Stores verfügbar. Und je mehr Leute sich damit jetzt auseinandersetzen und beschließen, nein, ich möchte das nicht mehr, ich habe bei Facebook keine informationelle Selbstbestimmung und jetzt wechseln, desto besser sind dann auch die anderen Netzwerke, die vernünftiger und grundrechtskompatibel mit unseren Daten umgehen.
Das heißt, eine Zwischenlösung gäbe es nicht für dich? Also, dass du irgendwie sagst, naja, okay, ich kann bei Facebook sein, aber...
Ich würde sagen, das ist eine Frage der digitalen Mündigkeit, wie wir das bei Digital Courage nennen. Ich kann mich auf dieses Risiko Facebook, diesen Kontrollverlust einlassen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich benutze das auf einem Browser am Desktop, aber habe es vielleicht nicht auf meinem Handy, dass zumindest die Bewegungsprofile nicht da sind.
Was sagst du denn, was muss die Politik machen, um dieses ungebremste Datensammeln von Facebook einzudämmen? Wie kann man es überhaupt in den Griff bekommen von Seiten der Politik?
Das ist machbar, es ist sogar in greifbarer Nähe. Und zwar kommt es jetzt darauf an, dass die Nationalstaaten sich nämlich im Rat der EU für eine starke E-Privacy-Verordnung einsetzen. Die Verordnung soll eine alte Richtlinie ersetzen und regelt für die nächsten Jahrzehnte die Privatsphäre in der digitalen Kommunikation. Und der Entwurf, den jetzt Kommission und Parlament schon vorgelegt haben, der ist super. Und es ist jetzt wichtig, dass sich die Regierungen, die im Rat darüber beraten, nicht von der Lobby, die gerne Daten sammeln will, dazu überreden lassen, das wieder abzuschwächen. Weil das ist eine riesige Chance, nicht nur um die Grundrechte zu wahren, sondern auch um tatsächlich innovative und datenschutzfreundliche Geschäftsmodelle, die es in Europa geben kann, zu stärken gegenüber Silicon Valley-Konzernen.
Erklär uns noch mal ein bisschen genauer, weil das hat vielleicht nicht jeder aus dem Schirm. Also warum ist das so super? Warum findest du das so gut?
Also die EU hat ja eine große Datenschutzreform angefangen, schon mit der Grundverordnung. Und die E-Privacy-Verordnung soll jetzt dazukommen und ganz spezifisch die Kommunikation regeln. Und da gibt es im Moment riesige Lücken. Und die Technik entwickelt sich auch so schnell, dass wir genau das brauchen, nämlich eine technikoffene Formulierung, die aber gewährleistet, dass unsere Privatsphäre geschützt ist, egal was für Erfindungen jetzt noch dazukommen. Und wenn jemand jetzt was tun will, außer vielleicht das Facebook-Konto löschen, dann ist es zum Beispiel eine tolle Gelegenheit, jetzt dem Wirtschaftsministerium zu sagen, hier, setzt euch dafür ein, wir wollen die E-Mail-Anbieter, die nicht unsere E-Mails durchlesen. Wir wollen Suchmaschinen, die uns nur Suchergebnisse liefern und kein Profil von uns anlegen. Und das ist eine Zukunft, die wir haben können, wenn diese E-Privacy-Verordnung gut ist.
Kerstin Demuth von digitalcourage.de sagt, Privatsphäre und Facebook sind einfach nicht miteinander kompatibel. Darüber sollte man sich im Klaren sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Du? Ab nach Hause, du kannst weiterarbeiten, du besser schon mal Koffer packen. Das Leben von einigen Diplomaten wird im Moment einmal umgestellt. Seit dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergei Skripal und seiner Tochter Julia. 23 russische Diplomaten mussten Großbritannien ja verlassen. Und seit gestern ist klar, schätzungsweise mehr als 100 Kreml-Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter aus 12 EU-Ländern, den USA, Kanada, der Ukraine und Australien, die müssen auch abreisen. Wie so ein Abzug abläuft, das hat mir Thomas Jäger erklärt. Der ist Politikwissenschaftler. Und wir bleiben vielleicht einfach mal beim Beispiel Großbritannien. Also 23 russische Diplomaten müssen Großbritannien verlassen. Wie läuft denn diese Auswahl eigentlich ab? Also entscheidet Russland das, wen die zurückholen? Bestimmt das der Botschafter?
Im ganz konkreten Fall hat das die britische Regierung bestimmt. Das heißt, jeder diplomatische Vertreter, sei es der Botschafter, ein Gesandter oder Mitarbeiter, muss der Regierung des Gastlandes angezeigt werden und von dieser akzeptiert werden. Und genauso kann die Regierung des Gastlandes, in diesem Fall Großbritannien, eben auch sagen, bestimmte Mitarbeiter wollen wir hier nicht mehr sehen. Sie werden dann zu sogenannten Persona non grata, zu nicht erwünschten Personen erklärt und müssen dann in einem gesetzten Zeitraum das Land verlassen.
Und wer muss dann gehen? Also wen betrifft das? Welche Mitarbeiter, welche Mitarbeiterinnen?
Im konkreten Fall heißt es, dass hier Mitarbeiter der Geheimdienste ausgesucht wurden. Das haben die Vereinigten Staaten erklärt. Das ist auch ein Hinweis, der aus Berlin gegeben wurde. Und auch in Großbritannien wurde das erklärt, weil diese Ausweisung nun zusammenhängt mit dem Angriff mit Nervengas in Großbritannien und das soll mutmaßlich eine Geheimdienstaktion gewesen sein.
Und dann, wenn die Diplomaten dann tatsächlich raus sind aus Großbritannien, was passiert denn dann mit denen? Also bekommen die dann in Russland wieder einen Beamtenjob oder?
Das kommt drauf an, wie das Entsendeland das regelt. Die Mitarbeiter gehen zurück in den diplomatischen Dienst, werden möglicherweise in einem anderen Land eingesetzt oder in der jeweiligen Zentrale in der Hauptstadt. Aber sie bleiben ja in ihrer Verwendung im auswärtigen Dienst und dürfen eben nur nicht mehr in dem Land tätig sein, das erklärt hat, wir möchten sie hier nicht mehr sehen. Und das kann für die Diplomaten ein Problem sein, die etwa eine bestimmte Sprache erlernt haben, die sich in einem bestimmten Land ganz besonders gut auskennen und dann dort nicht mehr arbeiten dürfen.
Okay, das heißt, diese Diplomaten, die jetzt ausgewiesen werden, die russischen aus Großbritannien, die könnten, wenn sich das Ganze irgendwann mal wieder ein bisschen beruhigt hat auf dieser diplomatischen Ebene, die könnten nicht wieder zurückkehren nach Großbritannien und dort wieder ihre Arbeit aufnehmen.
Theoretisch könnten sie das, wenn die russische Regierung sie benennen würde und die britische Regierung sie akzeptieren würde. Das ist natürlich nur ein theoretischer Fall. Praktisch wird das nicht geschehen, sondern sie werden möglicherweise in einem anderen Land eingesetzt. Aber sie werden, wenn sie einmal zur Persona non grata erklärt wurden, nicht mehr in dem Land tätig sein, aus dem sie ausgewiesen wurden.
Können die da zum Beispiel auch noch Urlaub machen oder ginge das auch nicht?
Das kommt darauf an, ob sie ein Visum bekommen. Hm. Denn das ist ja so, wenn jemand jetzt ausgewiesen wird und er würde theoretisch auch wieder gesprochen, weil das nicht vorkommt, das Land nicht verlassen, dann ist er eben ein Ausländer, der sich in diesem Land aufhält. Und dann ist die Frage, bekommt so jemand ein Visum? Wahrscheinlich nicht.
Wie ist das denn überhaupt bei den Diplomaten? Also ich meine, die treten natürlich diesen Job an und werden ja da recht konkrete Vorstellungen haben, was so auf sie zukommt, beziehungsweise was eben im schlimmsten Fall auf sie zukommen kann. Leben die einfach damit, dass ihnen klar ist, wir können eigentlich übermorgen ausgewiesen werden?
Na, allzu häufig wird dieses Instrument nicht angewandt. Insofern sind die Diplomaten damit nicht immer konfrontiert und werden nicht Tag und Nacht dran denken, dass sie ausgewiesen werden können. Aber nach dem Wiener Übereinkommen über die diplomatischen Beziehungen ist es jeden Tag möglich. Jeden Tag kann die Regierung des Gastlandes sagen, eine bestimmte Person aus einem anderen Land ist bei uns nicht mehr erwünscht.
Was ist mit den Familien der Diplomaten? Gehen die auch direkt mit? Müssen die direkt mitgehen?
Die gehen direkt mit. Die Familienmitglieder werden dem Gastland genauso angezeigt wie die Diplomaten selbst. Und sie verlassen dann eben auch mit den Diplomaten dieses Land.
Was passiert eigentlich mit den Diplomaten, wenn sie ausgewiesen werden? Und wer bestimmt, wer gehen muss? Ich habe versucht, so viel Fragen wie möglich zu klären. Dank Politikwissenschaftler Thomas Jäger sind wir jetzt hoffentlich alle ein bisschen schlauer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollen das Emoji für Milch? Soll das Milch sein in einem Glas? Oder in einem Tetrapack? Oder doch besser in einer Flasche? Über solche Fragen denkt wirklich ein ganzes Gremium nach, das Unicode-Konsortium nämlich. Da sitzen dann Mitglieder drin von Google, Facebook oder Apple und die entscheiden darüber, welches Emoji zugelassen wird. So, Apple hat jetzt ein neues Rollstuhl-Emoji vorgeschlagen und mit dem ist David Lebusa nicht zufrieden. David ist Rollstuhlfahrer, Chairskater und er bloggt über seinen Sport. Hallo David.
Jo, hi.
Was stört dich denn an dem Emoji-Vorschlag von Apple?
Ja, ich finde, dass die Apple-Emojis ja alle eigentlich ganz cool designt sind und da jetzt auch mit den neuen Emojis zum Thema Behinderung finde ich super, ne? Also das schon mal vorneweg. Mhm. Aber speziell irgendwie das Rollstuhl-Symbol ist mir da halt irgendwie negativ aufgefallen, weil das halt so ja, nach so einem alten Schieberollstuhl aussieht. Und ja, das finde ich halt nicht so repräsentativ, wenn man überlegt, dass ja Behinderung sowieso immer so von der Allgemeinheit als sehr passiv wahrgenommen wird, als hilfebedürftig. Und eigentlich ist ja so die Behindertenbewegung jetzt dabei, das sozusagen zu ändern. Und da ja will man sozusagen ein bisschen auf Inclusive Design achten und somit halt auch mit der Zeichensprache ja, Zeichen setzen.
Schiebevorrichtung, das heißt, das sind diese Griffe, die nochmal hinten dran sind am Rollstuhl, wenn jetzt jemand tatsächlich nicht mehr selber rollen kann, damit die zweite Person ihn schieben kann.
Ja, aber es sind weniger die Schiebegriffe, die mir oder als Rollstuhlfahrer, ne, der sich damit vielleicht auch ein bisschen auskennt, dann das suggerieren, sondern es ist eher, dass da Armlehnen dran sind, die man deutlich sieht und dass das Rad nicht unter dem Menschen, sondern hinter dem ist.
Ah, okay.
Das sind so typische Merkmale eines Krankenhausrollstuhls.
Okay.
Und ein Aktivrollstuhl, der sieht halt sehr viel dynamischer aus. Das Rad ist unter dem Nutzer, damit man halt wirklich leicht fahren kann. Und jetzt kann man sagen, gut, mit so einem Emoji fährt man ja nicht. Aber es ist halt auch eine Zeichensprache, die natürlich bei Leuten, die sich das angucken, ja auch was suggeriert. Und ich finde es halt schade, wenn wir damit keinen aktiven und am Leben teilnehmenden Rollstuhlfahrer suggerieren, sondern irgendwie einen passiven, der durch die Gegend geschoben wird.
Und deswegen sind ja diese Details auch so wichtig, weil du sagst, im Endeffekt daran erkennt man dann, dass du eben nicht hilflos bist, sondern dass du auf jeden Fall dazu in der Lage bist, eben mit deinem Rollstuhl selbstständig und unabhängig durch die Gegend zu fahren.
Genau, und das ist ja sozusagen auch unsere Mission mit meiner Freundin zusammen, mit als Sit and Skate, wo ich das ja auch gepostet hatte, diese Kritik. Da wollen wir sozusagen den Menschen so ein bisschen diesen Stereotypen vom durch die Gegend geschobenen behinderten Rollstuhlfahrer, der Hilfe braucht, den wollen wir ja so ein bisschen auflockern. Ne? Da wollen wir halt zeigen, es gehen richtig coole Sachen, Rollstuhlfahren kann Spaß machen und wollen halt gern, dass das so ein bisschen positiver gesehen wird und halt nicht immer so eine geringe Erwartungshaltung gegenüber Rollstuhlfahrern bei den Menschen in den Köpfen ist.
Hast du denn schon einen Verbesserungsvorschlag eingereicht bei Apple?
Ich habe es noch nicht offiziell gemacht. Ich habe mich an Tony Hawks Beispiel gehalten, der vor ein paar Wochen erst das Skateboard-Emoji tatsächlich kritisiert hat und woraufhin das mit ihm zusammen geändert wurde.
Ah.
Und jetzt erreiche ich natürlich leider nicht ganz so viele Leute wie Tony Hawk. Aber ich dachte mir, ich probiere es erstmal so im selben Stil.
Und das heißt, du hast jetzt irgendwo was gepostet und hast sie geedit oder wie?
Genau, ich habe die markiert und dachte mir, vielleicht kontaktieren die mich ja einfach mal. Bisher leider noch nicht. Und ja, wenn sich keiner meldet, werde ich natürlich nochmal nachhaken. Aber ich dachte mir erstmal, hau ich einfach mal was raus. War ganz spontan, also es war gar nicht großartig geplant.
Ja, ich meine, irgendwie einer muss ja anfangen und einer muss dann auch irgendwie die Idee haben oder die Alternative eben dazu. David, vielen Dank, dass du uns das nochmal ein bisschen erklärt hast. David ist Rollstuhlfahrer, Chair, Skater. Er macht wirklich extrem coole Sachen mit seinem Rollstuhl, fährt krasse Parcours, könnt ihr euch nochmal angucken, auch gerne. Es gibt diverse Videos über David im Netz und er bloggt auch darüber und er wünscht sich eben, dass Menschen im Rollstuhl in Emojis selbstständiger und eben nicht so hilflos rüberkommen. Und dafür kommt es dann eben auch auf die Details an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.